Nico hat es schon gesagt, wir feiern heute den Sonntag Rogate, den Sonntag der Bitten. Der Predigttext steht in 2. Mose 32 in den Versen 7 bis 14. Der Herr sprach aber zu Mose: Steig hinab, denn dein Volk, das du aus Ägyptenland geführt hast, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg gewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt: Dies sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägyptenland geführt haben. Und der Herr sprach zu Mose: Ich habe dieses Volk gesehen, und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie verzehre. Dafür will ich dich zum großen Volk machen. Mose wollte den Herrn, seinen Gott, besänftigen und sprach: Ach Herr, warum soll dein Zorn entbrennen über dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägyptenland geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück hinausgeführt, dass er sie umbrächte im Gebirge und vertilge sie von dem Erdboden? Kehre dich ab von deinem glühenden Zorn und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und verheißen hast: Ich will eure Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel. Und dies ganze Land, das ich verheißen habe, will ich euren Nachkommen geben, und sie sollen es besitzen für ewig. Da gereute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk angedroht hatte. Die Vorgeschichte zu diesem Abschnitt wird hier kurz zusammengefasst. Das Volk Israel hatte sich einen Götzen gemacht, ein goldenes Kalb, und es angebetet. Elia Schwarz, Kantor der jüdischen Gemeinde zu Dresden, bezeichnet diesen Vorgang im MDR als wörtlich schwerste und größte Sünde unseres Volkes. Niemals zuvor und niemals danach ist es zu einem solchen kollektiven Vorgang gekommen. Mose war 40 Tage und 40 Nächte auf dem Horeb verschwunden und das Volk war ohne Führung allein. Als die 40 Tage vorüber waren und Mose immer noch nicht wieder da war, wurde das Volk unruhig. Und hierzu ist interessant, dass die Zählweise dieser 40 Tage zwischen dem Volk Israel und Mose unterschiedlich gewesen sei. Während das Volk die 40 Tage mit dem Aufstieg Moses auf den Horeb anfing zu zählen, zählte Mose, so der Talmud, erst nach der Ankunft auf dem Gipfel. Als das Volk 40 Tage gezählt hatte und weitere 6 Stunden verstrichen waren, so sagt der Talmud, kam der Satan und brachte Verwirrung in die Welt. Und Satan sprach zu ihnen: Wo ist euer Meister Mose? Sie erwiderten ihm: Er ist in die Höhe gestiegen. Darauf sprach er zu ihnen: Die 6 Stunden sind ja verstrichen. Sie aber beachteten ihn nicht. Er ist gestorben. Sie aber beachteten ihn nicht. Da zeigte er ihnen das Bild einer Bahre. Und deshalb sagten sie zu Aaron: Dieser Mann Mose ist gestorben. So der Talmud. Aaron wies dann das Volk an, alles Gold zusammenzutragen. Juden wird ja gerne nachgesagt, dass sie seit jeher dem Gold und dem Mammon huldigen. Hier ist genau das Gegenteil aber der Fall. Das ganze Volk opfert alles, was sie hatten. Gold, und auch das müssen wir an dieser Stelle mal festhalten, galt in der Antike weniger als Zahlungsmittel oder einfach nur als Schmuck, sondern vielmehr als Symbol der Sonne, des Lichts und des Bewusstseins. Es war der Schmuck, das Israel den Ägyptern abgenommen hatte, als sie das Land verließen. Und aus diesem Gold goss nun und meißelte Aaron eine leblose Figur, eine Form, die das Volk als Kalb definiert hatte. Kurioserweise heißt es dann aus dem Munde des Volkes allerdings nicht: Das ist unser Gott Israel, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Vielmehr heißt es: Das ist dein Gott Israel, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Für den jüdischen Gelehrten Rashi, der im 12. Jahrhundert lebte, ist die Sache daher klar. Es waren nicht die Kinder Israels, sondern die mit ihnen aus Ägypten herausgezogenen Angehörigen fremder Völker, die sich mit dem Volk Israel vermischt hatten und in 2. Mose 12 ausdrücklich erwähnt werden. Sie sollen Aaron unter Druck gesetzt haben. Sie proklamieren das goldene Kalb als den neuen Gott Israels. Dieses Vorgehen oder dieses Vergehen bleibt vor Gott nicht unbemerkt. Voller Zorn will er in Ruhe gelassen werden und es vernichten und mit Mose einen neuen Anfang starten. Denn Mose war der einzige noch vor Gott gerecht gebliebene Mensch. Doch dann beginnt Mose ein äußerst spannendes Gespräch mit Gott. Er tritt für das Volk Israel ein und bewegt Gott dazu, seine Absicht zu ändern. Mose hatte ja sehr viele Funktionen inne. Er war Anführer, er war Feldherr, er war Gesetzgeber, Berater, Richter, Prophet und Priester. Hier nun begegnet er uns als Fürbitter, womit wir wieder bei dem Namen dieses Sonntags sind, Rogate bitten. Es sieht nicht gut aus für das Volk Israel. Sein Ende ist besiegelte Sache, Schluss, Ende, aus. Denn Gott lässt sich nicht spotten. Er ist heilig und eifersüchtig, weswegen er keine Götter neben sich duldet. Doch Mose lässt Gott nicht in Ruhe und dessen Zorn nicht freien Lauf. Stattdessen will er Gott besänftigen. Hierzu stellt Mose als erstes klar, dass es nicht sein Volk ist, das er aus Ägypten geführt hat, sondern vielmehr Gottes Volk ist, das Gott selbst mit Kraft und Stärke aus Ägypten herausgeführt hat. Zudem argumentiert Mose mit dem möglichen Spott der Ägypter, die nach den 10 Plagen und dem Untergang der Armee im Roten Meer hämisch lachen würden, wenn der Gott Israel sein eigenes Volk in der Wüste nun umbringen würde. Und dann war da noch die Sache mit dem Versprechen an die Erzväter Abraham, Isaak und Jakob, denen Gott versprochen hatte, dass ihre Nachkommen groß an Zahl sein würden. Und das ist inzwischen eingetreten. Denn die aus Ägypten ausgezogenen Menschen waren ziemlich zahlreich. Ausdrücklich genannt werden in der Bibel 600.000 Mann ohne Kinder. Das heißt, dass hierzu noch die Frauen und die Kinder zuzurechnen sind, außerdem die nicht mitgezählten Angehörigen aus den Mischvölkern. Wir müssen daher davon ausgehen, dass es weit über 1 Million Menschen gewesen sein müssen, deren Leben durch den Frevel vor dem Aus stand. Für sie bittet Mose um Erbarmen. Und Mose hat Erfolg. Gott lässt sich erbarmen und er lässt von seinem Zorn ab und lässt das Unheil nicht über sein Volk kommen. Mose erweist sich hier als exzellente Führungspersönlichkeit, denn er stellt sich vor seine Untergebenen, obwohl sie eine extrem große Sünde und einen extrem großen Fehler begangen haben. Mose tritt in Fürbitte und kämpft für sein Volk. Er macht sich priesterlich stark und erreicht die Versöhnung mit Gott. Was können wir daraus für Schlüsse ziehen? Nun, Gebet hat Kraft. Gebet ist Reden mit Gott. Es kann auch ein um Hilfe rufender Schrei sein. Geht es im Gebet um andere, so wird es zur Fürbitte. So oder so, Gott lässt sich bitten. Mitunter wird Gebet als eine Art Selbstgespräch gesehen, bei dem man eigene Erfahrungen reflektiert, sinniert, meditiert, in der Stille versinkt und positive Energie auftankt. Ein solches Gebet hat nur etwas mit mir selbst und dem, was in mir geschieht, zu tun. So betrachtet macht aber zumindest Fürbitte keinen Sinn. Manche meinen, dass es unerheblich sei, ob man betet oder nicht, denn da man Gott ja nun sich nicht dienstbar machen kann. Nein, Gott sitzt fest im Regiment, so wird behauptet. Er schaltet und waltet, wie er will, weil er eben kein Mensch sei. Menschen untereinander dagegen sind frei in ihrer Entscheidung und können sich bitten lassen, weil sie nicht in einer Weltordnung gefangen sind. Ja, wir gestehen Menschen zu, dass sie ihre Entscheidungen frei treffen können. Wir können diese Freiheit aber Gott nicht absprechen. Oder stellen wir uns etwa vor, dass Gott ganz im Anfang der Welt frei war, diese zu erschaffen, dann aber eine Weltordnung ins Leben gerufen hat, in der er selbst nun gefangen ist? Es soll ja solche Gottesvorstellungen geben, aber der Gott der Bibel ist das nicht. Gott handelt und regiert frei. Gott ist frei, weil er lebendig ist. Er ist nicht starr, sondern er schreibt mit uns Geschichte. Und deshalb lässt er sich bitten und sich auch umstimmen. Ja, Gott kann sehr zornig werden, duldet keinen Frevel, aber er lässt sich durch Bitte und Fürbitte zur Gnade bewegen. Aber Vorsicht, Gott ist kein Automat. Er möchte zwar angerufen werden, in der Not bestürmt werden, aber damit können wir ihn nicht unter Druck setzen, als ob unser Gebet etwas bewegen müsste. Gebet ist nichts Magisches. Jesus selbst betet so, dass er sich in Gottes Hand begibt, indem er sagt, dein Wille geschehe. Daraus allerdings zu folgern, dass wir nichts anderes tun können, als uns in Gottes Willen zu ergeben, wäre auch falsch. Wenn Mose für das Volk bittet, nimmt der Gott nicht die Freiheit, aber er bestürmt ihn, obwohl Gott gesagt hat, lass mich in Ruhe. Ja, Gott kann sich taub stellen und uns herausfordern. Er kann zögern und uns hinhalten, weil er ein lebendiger Gott ist, der ein Herz hat. Und Herz ist nach hebräischem Verständnis der Sitz des Denkens und des Verstandes. Doch wir dürfen und können ihn voller Zuversicht bestürmen, um die Dinge anders laufen zu lassen. Gebet und Fürbitte sind kräftige und wirksame Mittel, um Gott zu bewegen. Und Jesus ist dabei unser oberster Fürbitter. Und so lesen wir im 1. Johannesbrief, denn wenn wir sündigen, haben wir einen Fürbitter beim Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Jesus wird für uns beim Vater vorstellig, damit die Geschichte nicht übel für uns ausgeht. In Anbetracht des Gesetzes hätten wir keine Chance und müssten das Schlimmste empfangen, aber weil Jesus für uns fürbittend einsteht, erbarmt Gott sich über uns. Und gerade deshalb dürfen wir auch für uns und für andere beten. Wie kann ein solches Gebet, eine solche Fürbitte nun aussehen? Wie bereits dargelegt, argumentiert Mose recht reflektiert, vielleicht auch recht keck. Aber die Lage Israels ist bitter ernst, denn das Volk ist kollektiv von Gott abgefallen. Und Gott will nun in aller Ruhe, aber sehr bestimmt, Gericht halten. Und das Urteil ist bereits gefällt. Gott sagt, und nun lass mich, dass mein Zorn über sie entbrenne und sie verzehre. Man darf getrost fragen, was Mose mit seiner Fürbitte beabsichtigt hat. Wollte er etwa die Gerechtigkeit Gottes aushebeln? Mit welchem Recht treten wir für andere ein, die schuldig vor Gott geworden sind? Haben wir überhaupt ein Recht, in einer solchen Weise, wie es Mose getan hat, mit Gott umzugehen? Hör mal, Gott, zunächst muss ich klarstellen, dass es nicht mein Volk, sondern dein Volk ist, dass nicht ich, sondern dass du selbst aus Ägypten herausgeführt hast. Und jetzt willst du dich bei den Ägyptern lächerlich machen, indem du dein Volk in die Wüste geführt hast, um es dort umzubringen? Ach, und da sind ja auch noch die drei Erzväter, Abraham, Isaak und Jakob, dem du den Namen Israel gegeben hast, den drei du, wenn ich mich recht erinnere, versprochen hast, sie zu einem großen Volk zu machen und ihnen Land zu geben. All das soll jetzt hinfällig sein? Alles das klingt etwas keck, vielleicht sogar auch amüsant, weil im insgeheim wir spüren, dass Mose mit Gott redet wie mit einem Menschen. Ausgerechnet Mose, der bei seiner Berufung behauptet hatte, dass er kein guter Redner sei, argumentiert jetzt so. Doch alles das ist ihm bitter ernst, weil er sehr wohl den Tod des Volkes vor Augen hat. Mose flüchtet geradezu vom zornigen Gott zum gnädigen Gott. Gott ist tatsächlich beides, zornig und gnädig. Streng nach dem Gesetz kann er nur zornig sein, aber er ist auch gnädig. Das hat er endgültig an dem Passafest bewiesen, als Jesus starb. Durch den Tod Jesu hüpft Gott selbst an uns vorüber, wenn wir im übertragenen Sinne sein Blut an unsere Türpfosten gestrichen haben. Gottes Zorn schlägt dann nicht bei uns ein, weil wir das Zeichen seiner Gnade tragen. Diese Gnade, mit der erst der Auszug aus Ägypten möglich wurde, beziehungsweise unsere Befreiung aus der Sklaverei der Sünde, ist ein klares Zeichen der Macht Gottes und gleichzeitig eine Tat der väterlichen Liebe Gottes zu Israel und zu uns. Gott verherrlicht sich selbst, indem er seine Geschöpfe rettet. Und genau darauf macht Mose Gott seinen Gott aufmerksam. Er will die Herrlichkeit Gottes sehen, an die er unvermindert glaubt. So wie die göttliche Zusage für Israel nach wie vor gültig ist, ist auch die Zusage Jesu bis heute gültig, dass er bei uns sein wird bis zum Ende der Welt. Gottes Heil gilt nicht allein nur für die, die sündlos sind, sondern für alle, die sich auf Gottes Erbarmen verlassen. Lass mich zum Schluss noch einen kleinen Exkurs unternehmen. Heute ist nicht nur der Sonntag Rogate, sondern heute Abend beginnt auch der Yom HaShoah, der Tag des Untergangs oder der Katastrophe. Es ist der jüdische Gedenktag an die größte Katastrophe unseres Volkes, nämlich der jüdische Gedenktag an die Opfer des Holocausts. Morgen wird in Israel eine 2-minütige Schweigezeit eingerichtet, bei dem der Verkehr stillsteht und auch die Rundfunkanstalten ruhen. Zu diesem Anlass wird ein Gebet gesprochen, das El Male Rachamim, Gott voller Erbarmen. Und dieses lautet: Gott voller Erbarmen, in den Himmelshöhen thronend, es sollen finden die verdiente Ruhestätte und Stätte unter den Flügeln deiner Gegenwart, in den Höhen der Gerechten und Heiligen, strahlend wie der Glanz des Himmels, all die Seelen der 6 Millionen Juden, Opfer der Shoah in Europa, ermordet, geschlachtet, verbrannt, umgekommen in Heiligung deines Namens durch die Hände der deutschen Mörder und ihrer Helfer aus den weiteren Völkern. Sie, die gesamte Gemeinde, betet für das Aufsteigen ihrer Seelen. So berge sie doch, Herr, Gott des Erbarmens, im Schutze deiner Fittiche in Ewigkeit und schließe ihre Seelen mit ein in das Band des ewigen Lebens. Gott sei ihr Erbbesitz und im Garten Eden ihre Ruhestätte, und sie mögen ruhen an ihrer Lagerstätte in Frieden. Und sie mögen wieder erstehen zu ihrer Bestimmung am Ende der Tage. So sprechen wir. Amen. In einigen Varianten werden dabei auch die Vernichtungslager in alphabetischer Reihenfolge aufgelistet: Auschwitz, Belzec, Beosice, Bernburg, Bergen-Belsen, Buchenwald, Chełmno, Dachau, Drohobycz, Gurs, Hartheim, Wusch, Majdanek, Mauthausen, Minsk, Monowitz, Ohrdruf, Piaski, Pirna-Sonnenstein, Ravensbrück, Ravaruska, Riga, Sachsenhausen, Sobibor, Theresienstadt, Treblinka, Warschau. Auch das, ihr Lieben, ist ein Fürbittengebet. Wir dürfen niemals vergessen, was sich vor 80 bis 85 Jahren in unserem Land ereignet hat. Gleichzeitig dürfen wir um Vergebung bitten und Gott anflehen, dass er sich über uns und unser Land Deutschland erbarmen möge, indem wir unsere Schuld bekennen und ihn bitten, er möge sie uns vergeben. Und wir sollten für Israel beten, dass das Volk erkennt, dass sie in Jesus ihren Messias haben, den sie bislang ablehnen. Viele Christen meinen, dass das nicht nötig sei, weil Israel als Gottesvolk eine Sonderrolle einnehme. Doch der Jude Jesus sagt unmissverständlich, dass niemand zum Vater komme, außer durch ihn. Und so sagen messianische Juden, also solche, die an Jesus glauben, dass es einem zweiten Holocaust gleich käme, wenn wir den Juden nichts von Jesus sagen, beziehungsweise nicht für sie im Gebet einstehen. Gebet und Fürbitte haben Kraft und sind mächtig. Amen.